Mai 12 bis. Und denkt daran, ihr seid selig, wenn ihr es lest. Amen. Ja, genau. Schreibe, Amen. Das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Amen. Heißt deine Wohnst, wo des Satans Thron ist. Und du hast deinen Namen fest.
Und hast deinen Glauben nicht verleugnet.
Amen.
Auch nicht in den Tagen meines Zeugen Antipas, meines Treuen, der bei euch getötet wurde, wo der Satan wohnt.
Halleluja.
Aber ich habe
es gegen dich,
dass du solche dort hast, die an der Lehre Biniams festhalten,
welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israel zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Solche, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten, tue also Buße. Wenn aber nicht, werde ich schnell über dich kommen und deinen Schiff gegen dich führen, dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, meinen sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als der ihn empfängt. Amen. Halleluja. Ja, Herr, Amen. Danke, Herr, für dein Reden zur Gemeinde. Schwert, danke für dein Schwert. Herr, wir beten, dass wir solche sind, die ein heiliges Zeugnis für dich sind. Amen. Gänze noch etwas zu der Gemeinde in Pergamon. Es ist so gut, dass wir das Wort lesen, hören und bewahren. Eigentlich steht alles drin und man muss nicht so viel darüber sagen. Ich schätze sehr, dass die Sendschreiben so kurz sind. Steht alles drin in der Kürze und es ist alles gesagt. Das ist gut, das brauchen wir auch. Amen, Herr. Warum redet der Hohepriester zur Priesterschaft als einer, der ein scharfes, zweischneidiges Schwert hat? Ein hoher Priester, er hat das scharfe, zweischneidige Schwert und so offenbart er sich seiner Priesterschaft. Wieso? Weil die Haupteigenschaft der Priesterschaft, was ist?
Heilig.
Überall, wo Priesterschaft vorkommt, das wichtigste Wort, das dabei steht, ist, es ist eine heilige Priesterschaft. Wenn die Priesterschaft die Heiligkeit verliert, dann gibt es keine Priesterschaft. Es gibt viele Fürworter in der Bibel, aber für die Priesterschaft gilt als Wichtigstes die Heiligkeit. Und deswegen muss der hohe Priester sich als der offenbaren, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Warum? Er kommt und schneidet alles Unheilige ab, damit er die Gemeinde sich darstellte als eine, die heilig sei. Darum geht es. Die Eigenschaft der Priesterschaft ist nicht Redegewandtheit. Du musst nicht rhetorisch begabt sein, um ein Priester zu sein. Sogar im Gegenteil, sehr häufig, wenn man zu redebegabt und rhetorisch ist, verliert man die Heiligkeit. Und man achtet nicht darauf, dass das vielmehr darum geht, dass das Wesen heilig ist, als das, wie man zum Beispiel reden kann. Es gibt viele Fähigkeiten, die heute unter den Christen in den Vordergrund gestellt werden. Was ist deine Gabe? Was kannst du besonders gut? Und das, was du gut kannst, dann bitte, das ist dein Dienst in der Gemeinde. Und dann macht man den Dienst mit einem unheiligen Wesen. Und was geschieht? Dritten Buch Mose warnt uns durch Nadab und Abihu. Sie haben auch den Dienst gemacht, aber sie waren nicht heilig. Und als Ergebnis musste man sie tot heraustragen. Warum? Weil Gottes Hauptanliegen für die Priesterschaft die Heiligkeit ist. Wenn wir das nicht bewahren und darauf achten, dann ist es dahin mit der Priesterschaft. Egal, ob wir davon reden oder nicht, die Heiligkeit ist das Hauptwort für die Priesterschaft. Deswegen erscheint der Herr als einer mit einem scharfen, zweischneidigen Schwert. Denn wenn irgendwo diese Dinge sich Platz machen, dann muss der Herr sie wegoperieren. Wie ein Arzt. Wenn du ins Krankenhaus kommst und operiert wirst und der Chirurg kommt herein, dann redet er zu dir als einer, der das scharfe, zweischneidige Skalpell hat. Und dann möchte er etwas wegschneiden, was dich am Ende zu Tode bringt, wenn es da bleibt. Das hat Paulus gesagt in seiner Rede zu Timotheus. Er hat geredet über das unheilige Geschwätz und hat gesagt, wenn du das nicht meidest und abschneidest, dann wird es zu mehr Ungöttlichkeit fortschreiten und wird um sich fressen wie was? Wie Krebs. Und viele davon werden dann am Ende umkommen. Und wenn ihr die zwei Verse davor lest, vor diesem Vers, dort sagte Paulus zu Timotheus, sei ein Arbeiter, der das Wort der Wahrheit gerade schneidet. Und dann redet er von dem unheiligen, leeren, profanen Geschwätz. Unheilig. Das heißt, Paulus hat zu Timotheus sehr klar gesagt, schneide die Unheiligkeit ab. Sonst ist es vorbei mit deinem Dienst. Vor allem für deinen priesterlichen Dienst. Für viele andere Dinge, okay, muss man vielleicht nicht so sehr darauf achten. Aber wer als Priester dienen will und hier reinkommen will und hier reinkommen möchte, der muss heilig sein, sonst fliegt er sehr schnell wieder raus. Und zwar tot. Daher rede der Herr zu der Gemeinde als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und heilig bedeutet eigentlich in der Bibel abgesondert. Abgesondert, das heißt abgetrennt für Gott. Wenn du abgesondert sein möchtest für Gott, dann müssen wir uns trennen von den unheiligen Dingen. Wenn ich mich nicht trenne von meiner Unheiligkeit und ich bleibe darin, dann ist mein Priesterdienst zu Ende. Sofort. Daher erscheint der Herr als einer mit diesem Schwert, nicht um uns umzubringen, das ist nicht seine Absicht, sondern um uns zu heilen, wie ein Arzt, der die Dinge rausnehmen möchte, bevor sie dich zu Tode bringen. Ich bin dem Arzt dankbar, wenn er mir sagt, was das Problem ist. Und wenn es das Skalpell sein muss, dann okay, wenn es dich rettet vom Tod, das ist doch gut. Denkt an die Leviten, wie sie Priester geworden sind. Die Leviten sind nicht Priester, weil Gott sie mehr mag wie die anderen Stämme, sondern weil sie im entscheidenden Moment eine Trennung gemacht haben zwischen heilig und unheilig. Als Gott gesagt hat, wer zu mir oder wer zu Gott gehört, der komme auf diese Seite, dann waren die Leviten treu. Und dann sagte Mose zu ihnen, jetzt nehme ein jeder von euch sein Schwert und geh zurück ins Lager und lauf hin und her und jeder erschlage seinen Bruder. Wow. Würdet ihr das tun? Ich glaube, niemand wird das machen. Aber der Herr hat es benutzt, um zu zeigen und zu warnen, es geht um die Heiligkeit. Es geht nicht darum, jemand zu bestrafen oder kritisieren oder was. Gott ist heilig. Und wenn er eine Priesterschaft hat, dann muss diese Priesterschaft zuallererst heilig sein. So, lass uns üben, das scharfe Schwert herauszuholen und bei uns selbst die Heiligkeit abzuschneiden. Ich habe einen Vers, mich die Unheiligkeit abzuschneiden. Danke, gut, dass ihr aufpasst. Ein Trick. Nein. Römer 8 redet davon, dass ich lese es kurz vor, ein sehr wunderbares Wort, wie wir das Schwert anwenden können. Römer 8, Vers 13. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. So, wenn ihr priesterlich dienen wollt, dann müssen wir dieses Wort tun. Und die Handlungen des Leibes töten durch das Schwert des Geistes. Und hier die Gemeinde in Pergamon, ja, die Gemeinde in Pergamon ist umgezogen. Sie hat einen Umzug gemacht. Sie kommt eigentlich dort aus dem Heiligtum. Dort sollte die Gemeinde sein. Der Leuchter steht im Heiligtum. Und die Gemeinde sollte ein goldener Leuchter sein. Und da ist der goldene Leuchter. Aber der Herr sagt zur Gemeinde, du wohnst, wo der Satans Thron ist. So, die Gemeinde hat sich herausbewegt und ist rausgegangen bis nach da draußen. Vor die Tür, vor die Stiftshütte. Und wohnt jetzt, wo der Satans Thron ist, in der Welt. Oh Herr, wie schrecklich. Wir sagen oft, die Welt ist in die Gemeinde hineingekommen, aber hier ist die Gemeinde umgezogen bis nach draußen, wo der Satans Thron ist. Und wohnt dort bei dem Satan. Willst du beim Satan wohnen? Christian Ruf ist ja gerade umgezogen. Wohin bist du gezogen?
Lieber in Sindelfing bei den Heiligen.
In Sindelfing bei den Heiligen. Nicht, wo der Satans Thron ist, oder? Geistlich gesprochen, die Gemeinde hat sich in die Welt abgesetzt. Wohnt dort, wo der Satans Thron ist. Und diese Welt ist nicht ungefährlich. Und die Welt ist vielseitig. Es gibt so viele verschiedene Aspekte von dieser Welt. Natürlich die materielle Welt ist ein Aspekt. Ja, jeder von uns hat einen Beruf und vielleicht machen wir ein Geschäft und kümmern uns um unser Einkommen. Okay, das ist die eine Seite. Aber lass dieses Geschäft nicht in die Gemeinde Einzug halten. Am Ende kommst du in die Gemeinde und möchtest Kunden für dein Geschäft gewinnen. Oder Geschäftspartner. Sowieso so praktisch, ich kenne euch alle gut, dann vertraut ihr mir. Komm, bitte, komm in mein Geschäft. Lass dein Geschäft dein Geschäft sein. Und lass den Leuchter sein. Der goldene Leuchter gehört ins Heiligtum. Dein Geschäft gehört da raus. Es hat nichts zu tun mit dem Heiligtum Gottes. Diese zwei sind getrennt. Aber hier die Gemeinde in Pergamon, die hat sich verabschiedet. Und wir sollen nicht denken, naja, es ist ja immer noch die Gemeinde. Ja? Es ist immer noch die Gemeinde in Pergamon. Aber es ist nicht mehr der Leuchter. Schon zu Ephesus hat der Herr gesagt, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter von seinem Ort wegstoßen. Okay, du bist immer noch die Gemeinde in Pergamon, sicherlich, aber du bist nicht mehr der Leuchter. Die Gemeinde in Pergamon kann rausgehen vor die Tür, aber denke nicht, dass der Leuchter dahin geht mit dir. Der Leuchter bleibt im Heiligtum. Dort gehört er hin. Er wird nicht sich dir anschließen und rausgehen mit vor die Tür. Der Leuchter hat keine Beine. Er hat nur Arme. Er läuft nicht raus und folgt dir nach. Nein. Wir denken vielleicht, oh, wir sind immer noch die Gemeinde in Pergamon. Ja, nichts dagegen. Aber wenn du wohnst, wo der Satans Thron ist, dann ist der Leuchter dahin. und die Priesterschaft sowieso. Aber es gibt auch eine religiöse Welt. Wir haben über die Synagoge Satans schon gehört. Auch dorthin kann die Gemeinde umziehen. Vielleicht schaffen wir es nicht, eine Position in der Welt zu ergattern und dort ein großer Chef zu werden, der Firma, Vorstandsvorsitzender, okay. Dann möchtest du der Gemeinde der Vorstand sein. Dann versuche ich es in der Gemeinde, in der Welt, okay, in der Firma bin ich kleiner Angestellter, aber dann möchte ich bei euch der Oberste sein. Und schon zieht die Welt in die Gemeinde. Nicht die materielle Welt, aber die religiöse Welt. Das Prinzip ist exakt das Gleiche. Kein Unterschied. Am Ende sind die Ältesten in der Position von einem Boss. Wo ist der Unterschied von dem Boss in der Welt und dem Boss in der Gemeinde? Ältestenschaft ist keine Position. Es ist keine Position. Die Position und die Hierarchie gehört in die Welt. Sie gehört nicht in die Gemeinde. Gehört nicht in die Gemeinde. Es gehört zur Welt. Paulus hat den ganzen Galaterbrief zu der religiösen Welt geschrieben und schreibt von dem bösen gegenwärtigen Zeitalter, von der Religion, die die Gläubigen abbringen will, von dem Weg des Herrn. Das ist auch da draußen. Nicht nur die böse, sündige Welt, auch die religiöse Welt. Und natürlich noch näher bei uns unser Fleisch. Wenn ich als ein Gläubiger im Fleisch lebe, dann wohne ich dort, wo der Satan wohnt, weil die Sünde wohnt in meinem Fleisch. Oder nicht? Wenn ich mich nicht übe, im Geist zu leben und nach dem Geist zu wandeln, sondern im Selbst und im Fleisch bin, dann bin ich genauso da draußen. Dann ist die Welt in mir drin. Da muss ich das Schwert anwenden und es abschneiden, sagen, nein, ich dulde nicht diese Welt. Und das hat 1. Johannesbrief genauso gesagt. Liebt nicht die Welt, noch die Dinge in der Welt. Und was kommt dann? Was ist in der Welt? Der Mercedes? Das auch, aber dort steht die Lust der Augen. Die Lust des Fleisches und die nichtige Ehre des Lebens. Das ist die Welt. Und die ist uns sehr nahe. Eigentlich die Welt da draußen kann uns nur dann reizen, wenn wir im Fleisch leben. Wenn wir im Geiste sind, dann haben wir dort keinen Reiz. Egal, was es da draußen gibt. Es kann uns nicht ziehen. Wenn du dort drin bist im Heiligtum, dann siehst du gar nicht, was da draußen vor sich geht. Es gibt kein Fenster. Du kannst nicht rausgucken. Bis im Heiligtum und dann Fenster auf und siehst die schönen Dinge der Welt. Nein, nein, es gibt kein Fenster. Du siehst die Dinge der Welt nur da draußen, wenn du da draußen bist. Wenn ich im Fleisch bin und in meinem Selbst, dann denke ich, oh, dieser Job ist so attraktiv und hier gibt es dies und das und am Ende ergreift es mein Herz. Dann sagt der Herr, denk an Lots Frau. Lots Frau ist zwar herausgekommen aus Sodom, aber ihr Herz war noch dort. Das Herz ist dort geblieben. Daher warnt uns der Herr, an sie zu denken und nicht dasselbe zu machen. Lobt den Herrn für Antipas. Antipas ist im Geist. Wenn der Antipas etwas sieht, was von dem unheiligen Wesen der Welt hineinkommt, dann würde er aufstehen und was sagen. Dann ist er dagegen. Antipas heißt gegen alles. Heißt gegen alles. Unheiligkeit, Unreinheit, Welt, Religion. Gegen alles. Aber das können wir nur sein, wenn wir im Geiste sind. Dann stehen wir auf der Seite des Herrn. Aber dann werden wir nicht der Freund aller Menschen sein. Wenn du anfängst und du bist gegen alles, dann steht hier Ja. Antipas wird getötet. Nicht von der Welt, sondern bei euch. Bei euch in der Gemeinde in Pergamon haben sie Antipas umgebracht. Was für eine Verfolgung. Das ist die Synagoge Satans. Sie verfolgt diejenigen, die ganz und treu dem Herrn nachfolgen wollen. Der Antipas ist kein Rebell, nein. Bei Antipas steht das Fürwort dem Treuen, meinem Treuen, meinem Treuen. Er ist treu dem Herrn. Und das ist der Unterschied. Wenn wir dem Herrn treu sind und dagegen sind, wir sind nicht dagegen, weil wir gerne dagegen sind, sondern weil wir wollen, was der Herr will. Aber das könnte dein Leben kosten. Du wirst getötet und zum Märtyrer wie Antipas. Aber ich habe ein weniges gegen dich. Erstaunlich, ein weniges. Dass du solche dort hast, die an der Lehre Bileams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Bileam war ein heidnischer Prophet. Und einmal kam der moabitische König Balak zu ihm und hat gesagt, könntest du mir helfen, Israel zu verfluchen? Und Gott hat ihn gefragt, was sind das für Leute, die zu dir gekommen sind? Und Bileam hat es ihm gesagt und hat ihn gefragt, soll ich mitgehen? Gott hat ihm gesagt, nein, gehe auf keinen Fall mit, bleib zu Hause. Dann hat er dem Balak gesagt, okay, ich komme nicht mit, bitte auf Wiedersehen. Aber die Welt gibt nicht so schnell auf. Die kommt am nächsten Tag wieder. Wenn die Temperatur besser ist. Wenn das Umfeld sich geändert hat. Und sie kommt nicht nur zurück, sondern sie bringt noch ein paar andere Sachen mit. Fürsten, die vornehmer waren als die davor. Angesehene Leute, mehr Geld, mehr Lohn, mehr Gold. Und als er das alles dabei hatte, dann fragte er den Bileam, willst du nicht doch mitkommen? Guck mal, wie wunderbar. Und dann hat das Fleisch in Bileam reagiert. Und seine Augen, Dollarzeichen, und oh, sogar der vornehmste Fürst ist gekommen. Ich bin vielleicht doch was Besonderes. Weißt du, wenn der Bürgermeister kommt, das ist okay. Aber wenn der Kanzler kommt, dann denkst du, oh, der Kanzler ist gekommen. Der Herr Doktor Pfarrer ist gekommen. Dann sind seine Knie weich geworden. Und dann dachte er, oh, Herr Jesus, soll ich gehen? Darf ich bitte gehen? Was hat Gott ihm gesagt? Gott hat gesagt, geh. Geh mit. Aber das war nicht gut. Warum hat Gott ihn gelassen? Weil Gott sein Herz gesehen hat. Er wollte mitgehen. Er wollte es innerlich haben. Er wollte es haben. Und dann sagt Gott, okay, wenn du es haben möchtest, bitte, bitteschön, dann geh. So, wenn der Herr uns was sagt und uns ein Empfinden gibt für eine Sache, die unheilig ist, dann lass uns schnell gehorchen und nicht fünfmal nachfragen, Herr, vielleicht darf ich doch. Denk an Bileam, der den Balak lehrte. Er ist mitgegangen und nicht zum Guten. Er hat zwar das Volk nicht verflucht, aber am Ende hat Bileam dem Balak einen Rat gegeben. Eigentlich ein Unrat. Deswegen lass uns auch unter uns in der Gemeinde vorsichtig sein mit vielen Ratschlägen. Oft, wenn jemand zu uns kommt, wir haben so schnell einen Rat. Wir wissen gleich, was wir ihm sagen können. Es ist nicht so gut, so schnell ein Ratgeber zu sein. Lass uns lieber den Herrn fragen nach Rat. und beten. Das hilft wirklich. So, Bileam hat einen Rat gegeben, hat gesagt, okay, ich verfluche es zwar nicht, aber vermische dieses Volk mit den Moabitern. Dann wird der Zorn Gottes über sie kommen. Das hat er gewusst. Und so haben sich die Moabiter vermischt mit den Israeliten und haben sie geheiratet, haben Unzucht getrieben und die haben ihre Herzen gelenkt zum Götzendienst. Zum Götzendienst. Und das ist, was Offenbarung gesagt hat. Wir dürfen nicht denken, dass das nicht in der Gemeinde passieren kann. Der Herr redet dieses Wort zur Gemeinde. Die Anerkennung, das Geld. Petrus nennt es den Lohn der Ungerechtigkeit. Wie viele werden heute bezahlt, um Gottes Wort zu reden? Und die Pastoren werden reicher und reicher und die reicher. Und die Schafe werden ärmer und ärmer und müssen ihren Zehnten und ich weiß nicht wie viel bezahlen. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, er wollte eine Botschaft anhören. Eine Mitteilung von einem bekannten Bruder, der eine Mitteilung gegeben hat. Und dann hat man der Person den Link geschickt, um die Botschaft anzuhören, einen Internet-Link. Und dann wollte sie die Botschaft anhören und klickt auf den Link. Dann kam erstmal $5. Paywall. Die Botschaft war hinter der Paywall, sagt mal auf Neudeutsch. Wow. Bileam, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Paulus sagte so klar in seinem Wort, wir sind nicht von denen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Bitte, der Herr sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Lass uns nicht für den Lohn und irgendwelche Geldgier, am Ende landet es im Götzendienst. Wie bei Balak. Und dann natürlich die Lehre der Nikolaiten. Ist auch erstaunlich, ja, zweimal Lehre. Lehre Bileams, Lehre der Nikolaiten. Es geht immer um Lehre in Pergamon. Lass uns nicht so sehr für die Lehre sein. Lehre über dies, Lehre über das, dann diskutieren wir über die Dreieinigkeit und Lehre und dies und am Ende bringt es dich nicht in den Geist, sondern da raus. In die Finsternis, da wollen wir nicht sein. Wir wollen lieber zu dem Baum des Lebens kommen, anstatt zu dieser toten Lehre. Nikolaiten haben wir schon gesehen. Die Nikolaiten ist ein hierarchisches System und das gehört eigentlich in die Welt. Ja, die Hierarchie ist die Pyramide. Kennt ihr die Pyramiden? Oben sitzt einer und dann kommt die zweite Ebene, die dritte Ebene, die vierte Ebene, die fünfte Ebene, die Ebene der Hierarchie. Pyramide. Woher kommen die Pyramiden? Wer haben sie erfunden? Die Ägypten. Ägypten. Die Pyramide gehört nach Ägypten. Ja, die Pyramide gehört nicht in die Gemeinde. Okay, wenn es in der Welt Hierarchie gibt, das gehört dahin. Aber wenn die Hierarchie in die Gemeinde kommt, das ist der sichere Tod der Priesterschaft. Die Priesterschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie alle priesterlich dienen und es gibt einen hohen Priester. Und Entschuldigung, das ist nicht der Älteste. Auch nicht der Pastor, auch nicht der Prediger. Offenbarung 1 ist es der Menschensohn, der mitten unter den Leuchtern wandelt. Es ist unser Herr Jesus, Christus, nach der Ordnung Melchisedeks, der ist der Chef. Bitte, er ist der Chef. Und alle anderen sind Priester. Müsst du noch unter der Priesterschaft eine Hierarchie einbauen? Wie ich schon mal gehört habe, ja, es gibt eine Ältestenschaft, aber unter der Ältestenschaft gibt es einen Oberältesten. Und dann gibt es unter der Ältestenschaft noch eine Schicht, eine weitere Schicht und eine dritte und vierte und fünfte Schicht. Am Ende hast du die Pyramide in der Gemeinde. Das sind die Werke der Nikolaiten und die Lehre der Nikolaiten. Das zerstört die Priesterschaft, weil in der Priesterschaft sollen alle Gott dienen. Haben wir nicht in 2. Mose gelesen, dass Gott sein Volk berufen hat, alle priesterlich zu dienen? Alle sollen Priester sein. Aber leider, wie Andrea schon gesagt hat heute in ihrer Weissagung, das Problem steckt in unserem Fleisch. Du kommst zur Versammlung und denkst, ja, lass die anderen ihre Opfer bringen. Die können das besser. Die sind geübter. Die sind redegewandt. Aber wenn ich vielleicht noch Zeit habe oder ich guck mal. Nein, lass uns nicht solche Gedanken haben. Wir sollen alle Gott priesterlich dienen. Alle. Wir etwas vom Vater empfangen haben und wir möchten Christus dem Vater darbringen. Lass uns nicht in Hierarchie denken und sagen, lass erst mal den und den und den und dann am Ende komme noch ich. Ja, Esther wird denken, lass erst mal Rainer. Und danach vielleicht ich. Nein, diese Dinge, wir wollen das nicht in unseren Gedanken haben. Wir wollen diese Dinge ausfegen. Die gehören da raus. Diese Gedanken gehören raus. Und wenn sie in unserem Fleisch sind, und du hast recht, sie sind dort, dann müssen wir das scharfe, zweischneidige Schwert nehmen und es abschneiden. Sagen, stopp, ich tue das weg. Aber wenn ich so ein vorschneller Charakter bin, dann lass mich das abschneiden. Aber wenn ich einen zurückgezogener Charakter habe, dann lass mich das abschneiden. Aber letztendlich sollen alle priesterlich dienen. Wir sind eine Priesterschaft. Wir sind keine Nikolaiten. Wir wollen diese Lehre nicht haben. Wir wollen Gott dienen als seine Priester. Amen. Wer ein Ohr hat, der höre. Tue also Buße. Wenn aber nicht, werde ich schnell über dich kommen und werde Krieg gegen sie führen mit dem Schwert meines Mundes. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Herr Krieg führt gegen die Gemeinde? Gegen die, die das einführen wollen? Krieg. Der Herr ist nicht so zimperlich. Der Herr wird das richten mit seinem Schwert. Er wird das richten. Tue also Buße. Ich muss Buße tun, dort wo ich den Raum nehme für die Priesterschaft. Alle sollen Gott priesterlich dienen. Und jeder soll die Gelegenheit bekommen, Gott dem Vater zu nahen und ihm zu dienen. Nicht nur eine Gruppe von Leuten. Nein. Alle sollen mich kennen, heißt es im Neuen Bund, vom Kleinen bis zum Großen. So selbst wenn du klein bist, egal, klein, der Größe nach, dem Alter nach oder klein im Glauben, es spielt keine Rolle. Der Priesterdienst ist für alle. Lass uns die Werke der Nikolaiten ausfegen und die Lehre aus unserem Fleisch herauswerfen. Es darf nicht zur Lehre werden. Weißt du, wenn du was zur Lehre wird, dann ist es gesetzte Praxis. Werke geht noch. Ja, das kommt und geht vielleicht. Aber die Lehre am Ende, oh ja, es läuft so, jeder weiß, wie es ist, Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz, so läuft es. Das ist eine Lehre. Das wollen wir nicht. Das muss der Herr in uns behandeln. Abschneiden. Sagen, stopp, das möchte ich nicht. Besonders in unserem Kopf. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Wo ist das Manna? Das verborgene Manna. Früher ist das Manna aufs Gras gefallen, oder auf, nicht Gras, auf den Wüstenboden, in der Wüste. Aber hier ist das Manna versteckt. Es ist verborgen. Wo ist es verborgen? Wer weiß, wo es verborgen ist? Ja? In der Bundeslade. Und wo ist die Bundeslade? Ist sie da draußen? Hier ist die Bundeslade. Fehlt hier in der Zeichnung. Clemens, bitte. Bitte vergiss die Bundeslade nicht. Mose hat befohlen, einen Gomer, eine eine Kanne oder ein Gefäß voll von Manna in die Bundeslade hineinzutun und dort zu bewahren. Dort ist es verborgen. Es ist wirklich sehr verborgen. Wenn du da draußen bist, hast du keine Chance, da hinzukommen, oder? Es ist wirklich verborgen. Eine Schicht und dann nächste Schicht und dann nochmal hier durch diesen Vorhang und dann noch zur Bundeslade, dann Sühnedeckel, musst du den Deckel aufmachen und dann da drin reingehen und dann noch einen Krug rausholen und dann einen Krug aufmachen und dann endlich in dem Krug. Wie viele Absperrungen gibt es? Es ist sehr verborgen. So, wenn du nicht priesterlich dienst, du kommst nicht einmal hier rein. Wenn du kein Priester bist, dann bleibst du da draußen. So, wie willst du an das verborgene Manna gelangen, wenn du von dem Priesterdienst kein Interesse hast? Das ist unmöglich. Nur ein suchender Priester kann da hineinkommen. Aber du bist wirklich, musst ein Suchender sein, sonst findest du nicht das verborgene Manna. Bitte, das ist wirklich so, es ist sehr verborgen. Du musst wirklich suchen, ist es nicht verborgen? Wahrscheinlich der verborgenste Teil in dieser ganzen Stiftshütte ist das Manna. Du musst wirklich ein Suchender sein. Oh Herr, sind wir solche Suchende? Manchmal suchen wir die Dinge in der Welt, Position oder dies und das, danach streben wir und niemand möchte das verborgene Manna haben. Oh Herr, wie schade. In dem Psalmen, ich glaube 25, heißt es, das Geheimnis des Herrn wird denen zuteil, die ihn fürchten und die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Die bekommen Zugang zu diesem wunderbaren Krug und zu dem Manna. Halleluja dafür. Lass uns Hunger danach haben. Und einen weißen Stein, ein Stein, auf dem ein neuer Name geschrieben wird, den niemand kennt, als der ihn empfängt. Wir wollen uns nicht beflecken lassen von der Welt. Weiß ist so eine wunderbare Farbe der Reinheit. Und der Herr möchte seinen oder unseren neuen Namen da drauf schreiben. So wichtig, dass der Herr uns einen neuen Namen gibt. Wir wollen das alte, weltliche, unheilige Wesen draußen lassen. Deswegen sagt der Herr, ziehet aus den alten Menschen und ziehet an den neuen Menschen. Neu, ja, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Es gibt so viele wunderbare Dinge in diesem Wort, aber lass uns selber hineingehen und es genießen.